Die Geschichte von Kalif Storch. Diese Geschichte stammt von dem berühmten Märchenerzähler Hauf. Der Kalif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sofa. Er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein heißer Tag. Und sah nun nach seinen Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus seiner langen Pfeife von Rosenholz, trank hier und da ein wenig Kaffee, dem ihm ein Sklave einschenkte, und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz, man sah dem Kalifen an, dass es ihm recht wohl war. Um diese Stunde konnte man daher auch gut mit ihm reden, weil er da immer recht mild und leutselig war. Deswegen besuchte ihn auch sein Großvezier Mansur alle Tage genau um diese Zeit. An diesem Nachmittag nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach: »Warum machst du denn so ein nachdenkliches Gesicht, Großvezier?« Dieser schlug seine Arme kreuzweise über die Brust, verneigte sich tief vor seinem Herrn und antwortete: »Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht. Aber da unten am Schloss steht ein Krämer und der hat so schöne Sachen, dass es mich ärgert, nicht ausreichend Geld dabei zu haben.« Der Kalif, der seinem Großvezier schon lange gerne eine Freude gemacht hätte, schickte seinen schwarzen Sklaven hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Bald kamen die beiden zurück. Der Krämer war ein kleiner, dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht, und er hatte einen zerlumpten Anzug. Er trug einen Kasten, in welchem er allerhand Waren hatte: Perlen, Ringe, reich beschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Vezier musterten alles durch, und endlich kaufte der Kalif für sich und den Mansur schöne Pistolen, für die Frau des Veziers aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade und fragte, ob denn da noch Waren seien. Der Krämer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalif noch sein Großvezier lesen konnten. »Ich bekam einmal diese zwei Stück von einem Kaufmann, der sie in Mekka auf der Straße fand«, sagte der Krämer. »Ich weiß aber nicht, was sie enthalten. Euch stehen sie um geringen Preis zu Dienst. Ich kann doch nichts damit anfangen.« Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuskripte hatte, auch wenn er sie nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Nun wollte der Kalif aber unbedingt wissen, was denn diese Schrift enthalte. Und so fragte er den Vezier, ob er denn keinen kenne, der das entziffern könnte. »O gnädigster Herr und Gebieter, in der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim, der Gelehrte, der versteht alle Sprachen. Lass ihn doch kommen, vielleicht kennt er diese geheimnisvolle Schrift.« Der Gelehrte Selim ward also herbeigeholt. »Selim«, sprach zu ihm der Kalif, »Selim, man sagt, du seist sehr gelehrt. Schau doch einmal auf diese Schrift, ob du sie lesen kannst. Und wenn, dann bekommst du ein neues Festkleid von mir.« Kannst du es nicht, so bekommst du 12 Backenstreiche und 25 Streiche auf die Fußsohle, weil man dich dann umsonst Selim den Gelehrten nennt. Selim verneigte sich und sprach, dein Wille geschehe, o Herr. Lange betrachtete er die Schrift, plötzlich aber rief er heraus, das ist lateinisch, o Herr, oder ich lass mich hängen. Nein, sag mir schon, was drin steht, befahl der Kalif, wenn es lateinisch ist. Selim fing an zu übersetzen. Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in der Dose schnupft und dazu spricht Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere. Will er aber wieder seine menschliche Gestalt zurückhaben, so neige er sich dreimal gegen Osten und spreche jedes Wort, also Mutabor, nach. Aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, dass du nicht lachst, sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst ein Tier. Als Selim der Gelehrte das also so vorgelesen hatte, war der Kalif über alle Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, niemand etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm das schönste Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großvezier aber sagte er, das heiße ich gut einkaufen, Mansur. Wie freue ich mich, bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir, dann gehen wir miteinander aufs Feld, schnupfen etwas aus dieser Dose und belauschen dann, was sich in der Luft, im Wasser, im Wald und im Feld abspielt und was gesprochen wird. Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif gefrühstückt und sich angekleidet, als auch schon der Großvezier erschien und begleitete ihn, wie befohlen, auf diesen Spaziergang. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel und nachdem er seinem Gefolge befohlen hatte, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großvezier ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, spähten aber vergeblich nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Vezier schlug endlich vor, weiter hinaus in einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich auch Störche, gesehen hatte, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Der Kalif billigte den Vorschlag seines Veziers und so gingen sie zum Teich. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storch ernsthaft auf und ab gehen, Frösche suchend und hier und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storch in der Gegend schweben. »Ich wette bei meinem Bart, gnädigster Herr«, sagte der Großvezier, »wenn diese zwei Langflüßler nicht ein schönes Gespräch miteinander führen, wie wäre es, wenn wir Störche würden?« »Wohlgesprochen«, antwortete der Kalif, »aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird.« »Richtig. Dreimal gen Osten geneigt und Mutabor gesagt. Dann bin ich wieder Kalif und du Vezier. Aber um Himmels Willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren.« Während der Kalif also sprach, sah er den anderen Storch über ihrem Haupt schweben und sich langsam zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot die Dose auch dem Großvezier dar, der gleichzeitig schnupfte und beide riefen, Mutabor. da schrumpften ihre Beine ein, wurden dünn und rot. Die schönen gelben Pantoffeln des Kalifen und die seines Begleiters wurden unförmige Storchenfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr aus den Achseln und ward eine Elle lang. Der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn. »Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großvezier«, sprach nach langem Erstaunen der Kalif. »Beim Barte des Propheten, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.« »Danke«, klapperte der Großvezier, indem er sich bückte. »Aber wenn ich es wagen darf, möchte ich behaupten, eure Hoheit sehen als Stärk beinahe noch hübscher aus, denn als Kalif.« »Aber kommt, wenn es euch gefällig ist, dass wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich storchisch können.« Indem war der andere Storch auf der Erde angekommen, er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den anderen Storch zu. Als die beiden neuen Störche in ihre Nähe kamen, vernahmen sie zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch. »Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese.« »Schönen Dank, lieber Klapperschnadel, aber ich habe mir nur ein kleines Frühstück geholt. Ist euch vielleicht ein Viertelchen Eidechse gefällig oder ein Froschschenkelein?« »Oh, danke, gehorsamst, ich habe heute gar keinen Appetit. Ich komme auch wegen etwas anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen. Da will ich mich ein bisschen im Stillen üben.« Zugleich schritten die jungen Störchen in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und der Großvezier sahen ihr verwundert nach. Als sie aber in majestätischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da konnten sich die beiden nicht mehr halten und sie brachen in ein unaufhaltsames Gelächter aus, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalif fasste sich zuerst wieder und rief, na, das war ein Spaß, der ja nicht mit Gold zu bezahlen ist. Schade, dass die dummen Tiere durch unser Gelächter verscheucht wurden. Aber jetzt fiel es dem Großvezier ein, dass das Lachen während der Verwandlung ja verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. Boah, Popoz, Mekka und Medina, na, das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müsste. Besinn dich doch auf das dumme Wort, ich bringe es nicht heraus. Dreimal gegen Osten müssen wir uns bücken und dazu sprechen. Mu. Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem fort, dass ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten. Aber oh Jammer! Das Zauberwort war ihnen entfallen. Und so oft sich auch die beiden bückten, so sehnlich sie mu riefen, jede Erinnerung war verschwunden und der Chassid und sein Vezier waren und blieben Störche. Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder und sie wussten gar nicht, was sie in ihrem Elend anfangen sollten. Aus ihrer Storchenhaut konnten sie nicht heraus. In die Stadt zurück konnten sie auch nicht, um sich zu erkennen geben. Wer hätte einem Storch geglaubt, dass er der Kalif sei? Wenn es geglaubt hätte, würden die Einwohner von Bagdad einen Storch zum Kalifen wollen? So schlichen sie mehrere Tage umher, ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten, die sie aber wegen ihrer langen Schnäbel nicht gut verspeisen konnten. Auf Eidechsen oder Frösche hatten sie gar keinen Appetit, denn sie fürchteten nicht zu Unrecht, mit solchem Leckerbissen sich den Magen zu verderben. Ihr einziges Vergnügen in dieser traurigen Lage war, dass sie fliegen konnten. Und so flogen sie oft auf die Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging. In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer auf den Straßen. Aber am ungefähr vierten Tag nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen. Da sahen sie unten in den Straßen einen prächtigen Aufzug. Trommeln und Pfeifen ertönten. Ein Mann in goldbesticktem Scharlachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von glänzenden Dienern. Halb Bagdad sprang ihm nach und alle schrien: Heil Mitzra, Heil Mitzra, dem Herrscher von Bagdad! Da sahen die beiden Störche auf dem Dach des Palastes einander an und der Kalif Chasid sprach: Ahnst du jetzt, warum ich verzaubert bin, Großwesir? Dieser Mitzra ist der Sohn meines Todfeindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur. Und dieser Kaschnur, der hat mir in einer bösen Stunde ewige Rache geschworen. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Komm mit mir, du treuer Gefährte meines Elends. Wir wollen zum Grabe des Propheten wandern. Vielleicht, dass an heiliger Stätte der Zauber gelöst werden kann. So erhoben sich die beiden vom Dach des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu. Mit dem Fliegen wollte es aber gar nicht so gut gehen, denn die beiden Störche hatten, selbstverständlich, noch sehr wenig Übung. Ach, Herr, ächzte nach ein paar Stunden der Großvezier, ich halte mit Erlaubnis es gar nicht mehr lange aus. Ihr fliegt zu schnell. Und es ist schon Abend. Ach, wir sollten ein Unterkommen für die Nacht suchen. Chasid gab der Bitte seines Dieners Gehör. Und da er unten im Tal eine Ruine erblickte, die ein Obdach zu gewähren schien, flogen sie dorthin. Der Ort, wo sie sich für diese Nacht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloss gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten aus den Trümmern hervor. Mehrere Gemächer, die noch ziemlich gut erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Chasid und sein Begleiter stolzierten durch die Gänge, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen. Plötzlich blieb der Storch Mansor stehen. »Herr und Gebieter«, flüsterte er leise, »wenn es nun nicht töricht für ein Großvezier, noch mehr, aber für einen Storchen wäre es, sich vor Gespenstern zu fürchten. Mir ist ganz unheimlich zumute. Denn hier nebenan hat es aber deutlich geseufzt und gestöhnt.« Der Kalif blieb nun auch stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, das aber eher einem Menschen als einem Tier zuzuordnen schien. Voll Erwartung wollte er in die Gegend auf dieses Geräusch zugehen, woher die Klangtöne kamen. Der Wesir aber packte ihn mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn flehentlich, sich nicht in eine neue, unbekannte Gefahr zu stürzen. Aber vergebens. Der Kalif, dem auch unter dem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riss sich los, verlor einige Federn und eilte in den finstern Gang. Bald war er an einer Tür angelangt, die nur angelehnt schien und woraus es deutliche Seufzer und ein wenig Geheul zu hören gab. Er stieß mit dem Schnabel die Türe auf, blieb überrascht auf der Schwelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur durch eine kleine Fensternische mit Gittern spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen, runden Augen. Und als sie ihn erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit dem braun gefleckten Flügel die Tränen aus den Augen und zum großen Erstaunen der beiden rief sie in gutem, verständlichen, menschlichen Arabisch: Willkommen, ihr Störche! Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung, denn durch Störche werde mir ein großes Glück zukommen, ist mir seinerzeit prophezeit worden. Als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in zierliche Stellung und sprach: Nachteule, deinen Worten nach darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in dir zu sehen, aber ach, deine Hoffnung, dass durch uns deine Rettung kommen werde, ist vergeblich. Du wirst unsere Hilflosigkeit selbst erkennen, wenn du unsere Geschichte hörst. Die Nachteule bat ihn zu erzählen, und der Kalif erzählte, was wir ja jetzt bereits wissen. Als der Kalif der Eule seine Geschichte fertig vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte: Vernimm auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich bin als du. Mein Vater ist der König von Indien. Ich bin seine einzige unglückliche Tochter und heiße Lusa. Der Zauberer Kaschnur, der auch euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Vater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Mitzra. Mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der elende Zauberer wusste sich unter anderer Gestalt wieder in meine Nähe zu schleichen, und als ich im Garten eine Erfrischung zu mir nehmen wollte, brachte er mir als Sklave verkleidet einen Trank, der mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Und er schrie: Da sollst du bleiben, hässlich, selbst von Tieren verachtet, bis an dein Ende, oder bis einer aus freiem Willen dich selbst in dieser schrecklichen Gestalt zur Gattin begehrt. So räche ich mich an dir und deinem stolzen Vater. Seitdem, sprach die Eule, sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich hier als Einsiedlerin in diesen Gemäuern, verabscheut von der Welt, selbst den Tieren ein Gräuel. Die schöne Natur ist von mir verschlossen, denn ich bin bei Tag hier blind. Und nur wenn der Mond sein bleiches Licht über dieses Gemäuer ausgießt, kann ich ein bisschen etwas sehen. Die Eule hatte geendet und wischte sich mit dem Flügel wieder die Augen aus, denn die Erzählung ihrer Leiden hatten ihre Tränen wieder zum Laufen gebracht. Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. Wenn mich also nicht alles täuscht, sprach er, so findet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt. Aber wo finde ich den Schlüssel zu diesem Rätsel? Die Eule antwortete: O Herr, auch mir ahnte dies, denn es ist mir einst in meiner frühen Jugend von einer weisen Frau prophezeit worden, dass ein Storch mir großes Glück bringen werde. Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, wie sie das meine. Na, der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat, sagte die Eule, kommt alle Monate einmal in diese Ruinen. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal. Da pflegt er mit seinen Genossen zu schmausen, und schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen dann einander ihre schändlichen Werke. Vielleicht, dass er dann das Zauberwort, das ihr vergessen habt, ausspricht. O teuerste Prinzessin, sag an, wann kommt er und wo ist der Saal? Die Eule schwieg einen Augenblick und sprach dann: Nehmt es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich euren Wunsch erfüllen. Na, sprich aus, befiehl, es ist mir jeder recht. Nämlich, sagte die Eule, ich möchte auch gerne wieder frei sein. Das kann aber nur geschehen, wenn einer von euch mir seine Hand reicht. Die beiden Störche schienen am Anfang über diesen Antrag etwas betroffen zu sein. Der Kalif winkte seinem Diener ein wenig, mit ihm hinauszugehen. Großvezier, sprach vor der Tür der Kalif, das ist ein dummer Handel, aber ihr könntet sie doch nehmen. So, krächzte der Großvezier, dass mir meine Frau, wenn ich nach Hause komme, die Augen auskratzt. Auch bin ich ein alter Mann und ihr seid noch jung und unverheiratet. Ihr könnt doch einer jungen, schönen Prinzessin die Hand geben. Das ist es eben, seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ. Wer sagt mir denn, dass sie jung und schön ist? Das heißt, eine Katze im Sack kaufen. Nun, die beiden redeten einander lange zu, aber endlich sah der Kalif ein, dass sein Vezier lieber Storch bleiben möchte, als die Heirat mit der Eule einzugehen. Also beschloss der Kalif, es selbst zu machen. Die Eule war hoch erfreut. Sie gestand ihnen, dass sie zu keinem besseren Zeitpunkt hätten kommen können, weil wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer sich hier versammeln würden. Sie verließ mit den Störchen das Gemach, um sie in jenen Saal zu führen, und sie gingen lange einen finsteren Gang hinunter. Endlich strahlte ihnen aus einer halb verfallenen Mauer ein heller Schein entgegen. Als sie dort angelangt waren, flüsterte die Eule, ihr müsst euch ganz ruhig verhalten. Sie konnten von der Lücke an, vor welcher sie standen, einen großen Saal übersehen. Er war ringsum mit Säulen geschmückt und prachtvoll verziert. Viele farbige Lampen ersetzten das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch mit vielen ausgesuchten Speisen. Rings um den Tisch war ein großes Sofa, auf dem 8 Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, den er das Zauberpulver verkauft hat. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, die neuesten Taten zu erzählen. So erzählte der Zauberer die Geschichte des Kalifen und seines Veziers. Ha, was für ein Wort hast du ihnen denn gegeben? Fragte ihn ein anderer Zauberer. Oh, ein schweres lateinisches. Es heißt Mutabor. Als die Störche das hörten, kamen sie vor Freude beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen so schnell sie konnten zu dem Tor der Ruine. Die Eule konnte kaum folgen. Da sprach der Kalif gerührt zur Eule, Retterin meines Lebens und das Leben meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für das, was du uns geholfen hast, mich zum Gemahl an. Dann wandte er sich nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge aufstieg. Mutabor, riefen sie, und im Nu waren sie verwandelt. Und in der riesigen Freude des neu geschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend sich in den Armen. Wer aber beschreibt ihr Erstaunen, als sie sich umsahen? Eine schöne, wunderschöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Hand. Erkennt ihr eure Nachteule nicht mehr, sagte sie. Der Kalif war so entzückt von ihrem Ansehen, dass er ausrief, es sei sein größtes Glück, seinerzeit Storch gewesen zu sein. Die drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorf, was zur Reise nötig war, und so kamen sie bald an die Tore von Bagdad. Dort erregte die Ankunft des Kalifen großes Erstaunen. Man hatte ihn für tot ausgegeben und das Volk war hoch erfreut, seinen geliebten Herrscher wieder zu haben. Umso mehr aber entbrannte in den beiden ehemaligen Störchen der Hass gegen den Betrüger Mitra. Sie zogen in den Palast, nahmen den alten Zauberer und seinen Sohn gefangen. Den Alten schickte der Kalif in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte, und ließ ihn dort aufhängen. Dem Sohn aber, welcher nichts von den Künsten des Vaters verstand, ließ der Kalif die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wollte. Als er Letzteres wählte, bot ihm der Großvezier die Dose, eine tüchtige Prise, und das Zauberwort des Kalifen verwandelte auch den bösen Mitra in einen Storch. Der Kalif ließ ihn in einen eisernen Käfig sperren und in seinem Garten aufstellen. Lange und vergnügt lebten Kalif Chasid mit seiner Frau, der Prinzessin. Seine vergnügtesten Stunden waren aber immer die, wenn ihn der Großvezier nachmittags besuchte. Dann sprachen sie oft über ihr Storchenabenteuer. Und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großvezier nachzuahmen, wie er als Storch aussah. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Freude. Wenn aber der Kalif zu lange klapperte und nickte und Mumu schrie, dann droht ihm lächelnd der Wesir, als er wolle doch das, was von der Tür der Prinzessin nach Eule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mitteilen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Diese wunderschöne Geschichte habe ich euch gerne erzählt. Und das nächste Mal erzähle ich euch ebenfalls von Hauf die Geschichte von dem Gespensterschiff. Alles Gute!